ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Meine Frau war völlig gelöst. Es hat überhaupt keinen Anschein gehabt, dass irgendetwas unmittelbar vorher ihr die Seele angebrannt hätte.
Okay, dann habe ich nur eine Bitte. Behandeln Sie doch das Haus wie einen Tatort.
Die Rechtsmedizinerin, die vorwärts so ganz vorsichtig in diesem Sand und sagt, ich werd verrückt. Scheiße, Leute, es ist eindeutig menschlicher Knochen, Mittelfuß.
Als ich die Knochen sah, da hatte ich natürlich so eine Schockwelle, die durch meinen Körper ging.
Mein Name ist Anne Eichhorn und ich darf Sie zum ersten Mal in dieser Form durch einen Fall begleiten. Nicht nur ich bin neu, auch unser Podcast-Name. Sie kennen uns vielleicht noch als Podcast Die Spur der Täter. Jetzt heißen wir ARD Crime Time. Die Fälle bleiben aber genauso spannend und in derselben Qualität und Form wie bisher. Unser heutiger Fall bringt uns zurück in den Sommer 1989. Es herrscht eine Hitzewelle und trotzdem erschaudern die Menschen in Norddeutschland. Denn zwei Paare sind in der Umgebung von Lüneburg im Mai und im Juli brutal ermordet worden. Es sind die sogenannten Göhrde-Morde. Wenige Wochen später verschwindet außerdem eine Frau. Obwohl die Polizei viel Personal in die Aufklärung der Morde an den beiden Paaren steckt, bleibt der Täter fast 30 Jahre unbekannt. Und in dem vermissten Fall wird auch ermittelt, aber nur halbherzig. Ein Fehler, wie sich später herausstellt. Über diesen Fall, der irgendwann kein Vermisstenfall mehr ist, und die mögliche Verbindung zu den Göhrde-Morden wollen wir reden mit Björn Platz vom NDR. Ein Kollege aus Hamburg, der im Gegensatz zu mir nicht zum ersten Mal hier im Podcast zu hören ist. Hallo Björn, moin nach Hamburg.
Hallo, hallo.
Wir gehen zurück ins Jahr 1989, zum 15. August. Da macht sich eine junge Frau, die wenige Monate vorher aus ihrem Elternhaus ausgezogen ist, Sorgen um ihre Mutter Birgit Meier. Denn sie kann sie morgens nicht erreichen, obwohl sie am Abend vorher noch miteinander telefoniert hatten. In einem Fernsehinterview erinnert sich Jasmin, so heißt die junge Frau, dass sie zwischen 9:30 und 11 Uhr abends noch gesprochen hatten und die Mutter eigentlich nur noch ins Bett wollte. Warum macht sich Jasmin jetzt so schnell Sorgen, Björn?
Naja, Jasmin und ihre Mutter Birgit, die haben ein super, super enges Verhältnis. Die telefonieren eigentlich täglich, manchmal mehrmals. Und die Mutter hatte gesagt, sie will besonders früh aufstehen. Sie wollte sich eine Küche aussuchen in einem Einrichtungshaus. Sie hatte also ordentlich was vor. Und die Tochter hat sie am nächsten Morgen 7 angerufen. Und da ging die Mutter eben nicht ans Telefon. Und das war absolut untypisch, zumal das Telefon neben dem Bett stand. Jasmin hatte so ein komisches Gefühl. Und dann hat sie sich auch gleich auf den Weg gemacht und ist losgefahren, um mal nachzugucken, was da los ist.
Jasmin ruft auch ihren Vater an. Der wohnt seit der Trennung von Birgit nicht mehr in dem Haus und der macht sich jetzt auch auf den Weg dorthin. Sie rufen außerdem die Polizei und Jasmin telefoniert mit ihrem Onkel, dem Bruder ihrer Mutter. Der ist nämlich Polizist in Hamburg. Er heißt Wolfgang Silaw und er hat den Anruf von Jasmin noch gut im Gedächtnis.
Ich sitze im Büro, das Telefon klingelt und meine Nichte ist dran und sagt, Mama ist weg. So. Ich sag, wieso ist sie weg? Die ist doch Bad Segeberg, die wollte doch eine Küche kaufen. Nein, die ist weg, das Auto steht in der Garage. Hinten, hier ist die Terrassentür offen, Katzen laufen draußen rum, was völlig atypisch ist. Und irgendwas stimmt hier nicht. Und sie ist auf jeden Fall verschwunden. Und ich hatte ja auch heute früh 7 schon angerufen, weil sie da mir gestern Abend gesagt hatte, dass sie zu der Zeit aufstehen wolle. Da hatte sie sich auch nicht gemeldet. Also irgendwas stimmt nicht, sie ist weg.
Kurz zur Erläuterung, Wolfgang Silaw ist zu diesem Zeitpunkt nicht irgendein Polizist in Hamburg, sondern der ist in einer hohen Position. In welcher denn, Björn?
Wolfgang Silaw ist stellvertretender Polizeipräsident und er war LKA-Chef oder ist damals noch LKA-Chef, das weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist er ein Polizist, der deutschlandweit einen unglaublichen Ruf genießt. Er hat überhaupt das erste Landeskriminalamt gegründet. Er hat irgendwie ganz, ganz große Weichenstellungen im Bereich Polizeiarbeit und Kriminalistik in seiner Dienstlaufzeit bewirkt. Und Wolfgang Silaw muss sich nun zurückhalten, weil das eben nicht Hamburg ist, sondern Lüneburg ist und weil man eben in das Handwerk der Kollegen nicht hineinpfuscht. Schon gar nicht, wenn man so ein wirklich hohes Tier ist. Aber er macht sich natürlich trotzdem Sorgen, was da wohl los sein könnte.
Aber er ist ja auch aufgrund seiner Position eben sehr gut vernetzt und er setzt sich jetzt trotzdem mit den Kollegen in Lüneburg in Verbindung und ruft dann auch nach dem Telefonat mit seiner Nichte in Lüneburg bei der Polizei an.
Und daraufhin habe ich ja mit dem Leiter der Kripo telefoniert, den ich kannte, und habe ihn gefragt, ist Ihnen bekannt, dass meine Schwester verschwunden ist? Ja, hat man mir auch gerade mitgeteilt. Ich sage, okay, dann habe ich nur eine Bitte, behandeln Sie doch das Haus wie einen Tatort.
Also auch er ahnt schon, da ist irgendwas faul, da muss was passiert sein. Aber jetzt haben wir Birgit Meier schon ein paar Mal erwähnt. Wer ist sie denn eigentlich und warum sind diese Angehörigen so schnell so alarmiert?
Also Birgit Meier ist die kleine Schwester in Anführungszeichen von Wolfgang Silaw. Sie war mit Harald Meier eben verheiratet. Das ist ein sehr, sehr wohlhabender Unternehmer, der eine riesige Druckerei besitzt und eben Multimillionär ist. Dann hat sich diese Ehe auseinanderentwickelt. Harald Meier hat auch eine neue Beziehung. Und Birgit Meier leidet fürchterlich darunter. Und in den ersten Jahren, Monaten, Jahren entwickelt sich da auch so ein bisschen so ein leichter Hang zum Alkoholismus. Also sie trinkt dann einfach häufiger, als sie sollte, hat depressive Phasen über die Trennung. Da sagt sie ja nur über meine Leiche, manchmal so im Affekt oder sowas. Jasmin verstärkt ihre ganzen Kontrollbesuche auch bei ihrer Mutter, als sie dann ausgezogen ist, um immer zu gucken, liegt die nicht irgendwo betrunken rum und ist hilflos oder so. Also diese ganze Familie hat sich so ein bisschen Sorgen gemacht um Birgit, wollte sie zum Teil dann auch nach Hamburg holen zur Mutter und zu Wolfgang Silaw, um sie so ein bisschen unter die Fittiche nehmen zu können. Das war so die Ausgangslage, weshalb man sich schon Sorgen machen musste um Birgit Meier. Aber die Situation war momentan eigentlich eine gute. Also sie hatte sich damit abgefunden und sie war eigentlich auf dem Weg, so ein neues Leben zu beginnen, wieder Tritt zu fassen und so weiter. Und jetzt plötzlich ist sie weg. Und das hat alle einfach alarmiert, weil das passte überhaupt nicht.
Und Wolfgang Silaw, ihr älterer Bruder, wie gesagt, hoher Kriminalbeamter in Hamburg, der fährt dann auch abends gleich zum Haus seiner verschwundenen Schwester in Briedlingen-Moorburg. Ist das? Das ist ein kleiner Ort, rund 10 Kilometer nördlich von Lüneburg.
Ich schätze, so 17 Uhr um den Dreh bin ich da eingetroffen. Dann war es eben auch so, dass ich eben sehr viel Polizei im Gebäude gesehen habe. Da wurde fotografiert, da wurden Fragen gestellt und so weiter, sodass ich auch ein gutes Gefühl eigentlich hatte, ja, da läuft einiges. Wir waren ja in einer Phase im Rahmen der ersten Stunden, wo man jetzt nicht gleich annehmen musste, also hier hat ein Mord stattgefunden oder sonst wie was. Natürlich hat man nach Spuren gesucht, die eventuell Aufschluss geben. Spuren, die Hinweise geben können zu dem Grund, warum meine Schwester verschwunden ist oder so. Aber wie gesagt, dass das Auto da war, war für mich jedenfalls erst naheliegender, dass hier irgendwas vorgefallen ist, was also auf jeden Fall nicht darauf hindeutet, dass sie freiwillig das Haus verlassen hat oder dass sie einfach gesagt hat, so adieu, ich gehe jetzt.
Wir haben gerade gehört, der O-Ton ist offensichtlich im Auto entstanden. Jetzt haben wir auch von ihm schon gehört, von Wolfgang Silaw, die Polizei ist vor Ort, die machen Fotos, die stellen auch Fragen. Was passiert da noch vor Ort? Was unternimmt die Polizei noch?
Naja, man muss sagen, die Polizei tut eigentlich nicht das, was Wolfgang Silaw gefordert hatte. Also sie behandelt dieses Haus nicht wie einen Tatort, sondern sie behandelt diesen ganzen Fall erstmal noch wie einen vermissten Fall. Also sie geht eben davon aus, naja, die ist erwachsen, die darf ja gehen, wohin sie will. Die ist ja auch noch nicht mal 24 Stunden weg. Was macht ihr euch denn so Sorgen? Außerdem hat man vielleicht auch schon in den ersten Befragungen gehört, die hat manchmal auch ein bisschen was getrunken oder sowas in der Richtung. Da ist auch der Ehemann im Haus. Der ist aber eigentlich gar nicht mehr der Ehemann, sondern es gibt eine Trennung. Also vielleicht hat man da auch schon gedacht, na Gott, dann ist sie in irgendeiner depressiven Phase weggerannt vielleicht. Also die Polizei nimmt das nur so halb ernst und untersucht das ganze Haus erstmal auf Hinweise darauf, ob sie irgendwie weggegangen sein könnte, ob irgendwie Geld fehlt, ob sie einen Personalausweis mitgenommen hat, ob Koffer gepackt sind, solche Sachen, ob es irgendwo vielleicht noch Bahnquittungen gibt oder was weiß ich. Aber sie behandelt es eben nicht wie ein Ort, an dem ein Verbrechen passiert sein könnte. Also sie nimmt jetzt keine Fingerabdrücke, es gibt auch keine Einbruchsspuren, aber sie ist eben nicht so besonders sorgfältig, sondern geht da erstmal so ein bisschen lasch ran. Und das wird sich halt später rächen. Und das ist auch das kleine ABC der Kriminalistik, wie Wolfgang Silaw immer sagt. Man muss am Anfang von dem Ernstesten und dem Schlimmsten ausgehen, weil man ansonsten Spuren gar nicht aufnimmt oder vernichtet oder übersieht. Und man wird später nie wieder dahinter zurück können. Und das ist auch die Dramatik eigentlich in diesem Fall, dass man es nicht ernst genommen hat.
Und du hast gerade auch schon ein Schlüsselwort genannt, den Ex-Mann oder ja, den Noch-Ehemann. Mhm. Der ist es nämlich auch, der Birgit Meier zuletzt lebend gesehen hat. Die beiden sind getrennt, die haben sich aber nochmal getroffen, um finanzielle Angelegenheiten zu klären, so beschreibt Harald Meier.
Sie hat mir die Tür aufgemacht, war hübsch angezogen und ich fragte sie dann, ob sie noch irgendwas vorhätte. Und da sagt sie, nein, eigentlich gar nichts vor, aber du bist sehr spät. Im Nachgang war immer die Frage bei mir, hat sie das meinetwegen gemacht, hat sie sich hübsch angezogen oder wollte sie tatsächlich noch irgendwas unternehmen. Meine Frau war nüchtern, sie neigte ja dazu auch hin und wieder mal zu trinken. Sie war völlig gelöst. Es hat überhaupt keinen Anschein gehabt, dass irgendetwas unmittelbar vorher ihr die Seele angebrannt hätte. Wir haben uns dann eine gute halbe Stunde darüber unterhalten, wie die finanztechnische Situation, die wir vertraglich bereits geregelt hatten, dann auch umgesetzt werden soll. Ich bin dann das Haus verlassend zu meinem Auto gegangen, bin nach Hause gefahren, in meine Wohnung gefahren.
Und da übernachtet er nach eigenen Angaben allein. Er hat also kein Alibi. An dem Abend, an dem 14. August 1989, hat Birgit Meier aber noch mit weiteren Personen Kontakt in Form von Telefonaten. Wer ist das und wann genau finden diese Telefonate statt?
Also dieses Treffen mit Harald Meier ist eigentlich eingebettet in Telefonate. Bevor sie sich mit Harald Meier trifft, gibt es ein folgenschweres Telefonat, aus dem später auch eine ganz, ganz wesentliche Information über diesen ganzen Fall, sagen wir mal, zustande kommt oder herauskommt. Das ist mit einer Freundin, einer Angestellten von Harald Meier, und die kennen sich eben aus der Firma und sind befreundet. Und da erwähnt sie jemanden, der dann später eben auch in den Fokus der Ermittlungen kommt. Dann hat sie aber danach noch mit ihrer Mutter telefoniert, als Harald Meier weg ist, und hat ihr dann irgendwie gesagt, nee, das Gespräch lief ganz gut und es war ganz okay, wir waren versöhnlich und so weiter. Hat sich dann eben zur Nacht verabschiedet sozusagen und hat ihr auch gesagt, sie freut sich drauf, dass sie am nächsten Tag dann diese Küche aussucht und mittags ist noch der Notartermin und sie wollte das neue Haus kaufen und so. Also sie hatte ihre Pläne noch so ein bisschen ausgebreitet, und das ist ja auch ein Indiz dafür, dass sie nicht einfach freiwillig verschwunden ist. Und danach hat sie dann noch kurz vor Mitternacht mit Jasmin telefoniert und hat sie wohl auch beruhigt, dass das Treffen gut war, und Jasmin wollte eben auch nochmal hören, ob die Mutter vielleicht doch was getrunken hatte oder sowas in der Richtung. Und dann ist sie ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen um 7 kam halt dieser Anruf von Jasmin und da war sie nicht mehr da. Das heißt, dazwischen muss sie irgendwie verschwunden sein.
Und wie geht's denn in den Tagen nach dem Verschwinden von Birgit Meier weiter? Finden die Einsatzkräfte da eine Spur?
Nee, die finden keine Spur. Also erstmal gehen sie davon aus, dass die jetzt vielleicht freiwillig weg ist oder weggerannt ist. Auch Harald Meier macht sich so Gedanken. Man versucht ja irgendwie, sich einen Reim drauf zu machen. Er hat mir dann erzählt, dass er dann irgendwie in seinen verzweifelten Stunden auch gedacht hat, naja, vielleicht wollte sie mir eins auswischen. Vielleicht sitzt sie in irgendeinem Hotel und denkt sich jetzt, ja, dann wird ihm das schon leid tun und so. Aber sie ist einfach nicht wiedergekommen. Es gab keine Spuren, es wurden keine Gelder abgehoben von ihrem Konto. Also wenn man weggeht, dann muss man auch von irgendwas leben. Andersrum, man hat die Krankenhäuser abtelefoniert. Nirgendwo ist Birgit Meier verletzt oder tot durch einen Unfall oder so aufgetaucht. Es gab einfach überhaupt gar keine Hinweise. Und dann taucht in Hamburg ihr Personalausweis auf. Der wird gefunden, irgendwo im Hauptpostamt, meine ich jedenfalls, ist er wohl in einen gelben Briefkasten geschmissen worden von irgendeinem Unbekannten. Und das passt so überhaupt nicht. Also wenn sie nun weg ist, warum sollte sie dann ihren Personalausweis in Hamburg irgendwie verlieren oder wegschmeißen oder so? Da sind irgendwie spätestens dann alle Alarmglocken angegangen und natürlich auch bei Wolfgang Sielaff, der dann auch bei der Polizei immer wieder insistiert hat, doch jetzt bitteschön von einem Verbrechen auszugehen und jetzt endlich mal wirklich zu ermitteln.
Und es gibt auch eine ganz bestimmte Richtung, in die die Ermittler da losgehen sozusagen. Und welche das ist, das beschreibt Wolfgang Sielaff.
Es ist eine in der Kriminalistik schon routinemäßig gestellte Frage, qui bono, wem nützt die Tat? Die erste Hauptrechnung war ja der Ehemann, denn der hat einen finanziellen Vorteil, wenn die Frau, die waren ja gerade in dem Auseinandersetzungsvertrag, hatten sich aber schon geeinigt darüber, und sie sollte eine vermögende Frau werden, wenn die notarielle Beglaubigung, die auch noch am nächsten Tag laufen sollte, das war ja auch ein bisschen verdachterregend, wenn die dann abgeschlossen worden ist. So, also mit anderen Worten, dann spart er ja eine große Menge Geld.
Man muss dazu sagen, besonders intensiv werden die Ermittlungen damals nicht geführt zum Fall Birgit Meier, weil die Lüneburger Beamtinnen und Beamten, die haben zu der Zeit noch zwei Doppelmorde aufzuklären. Die hatten wir ja am Anfang schon mal kurz erwähnt, die sogenannten Göhrde-Morde. Und vielen, die sich für wahre Kriminalfälle interessieren, denen dürfte das ein Begriff sein, Björn. Kannst du uns kurz zusammenfassen, was damals im Sommer 1989 da passiert ist? Im Staatsforst Göhrde heißt es, im Osten Niedersachsens. Mhm. Was ist die Ausgangssituation für die Ermittler?
Das ist eigentlich die Dramatik und auch irgendwie der Treppenwitz der Geschichte in diesem Fall. Hätte man damals diesen Fall Birgit Meier vernünftig ermittelt, und da gab es Ermittlungsansätze, dann hätte man diesen Täter relativ schnell haben können. Das hat mir Wolfgang Sieler auch immer wieder gesagt. Und dann hätte man ihm sicherlich auch die Göhrde-Morde nachweisen können. Und da jetzt aber die Polizei alle Ermittler wirklich in diese riesen Sonderkommission Göhrde steckt, hat sie eben für Birgit Meier kaum noch was übrig. Man muss damals verstehen, diese Doppelmorde, also es waren zwei Doppelmorde, die erschüttern wirklich die ganze Region. Also es ist ein Paar aus Hamburg, das am 21. Mai 1989 in die Göhrde fährt, zum Picknicken oder zum Sonnenbaden oder spazieren gehen. Und die kommen nicht wieder. Und die Töchter melden die vermisst und Woche um Woche vergeht. Und dann werden die erst im Juli gefunden. Und zwar von Bärensammlern. Und die liegen also abgedeckt unter Tannenzweigen. Also da hat ein Täter wirklich sich Mühe gemacht, die Leichen zu verbergen, entkleidet. Gegenstände fehlen, die sie mitgehabt haben. Eine Polaroid-Kamera, ein Fernglas. Also da ist auch jemand, der nimmt Trophäen mit von seinen Opfern und versteckt die sehr, sehr sorgfältig. Die sind also fast skelettiert im Wald und werden jetzt gefunden. Und die ganze Polizei brummt natürlich, das wird abgesperrt, weiträumig, es wird alles untersucht. Und während die Polizisten diesen Tatort aufarbeiten, werden 800 Meter entfernt in der Göhrde noch zwei Menschen ermordet. Wieder ein Paar, in dem Fall ein Liebespaar, die haben eine Affäre miteinander. Das wird natürlich auch noch zu jede Menge Ermittlungsverwicklungen führen und Verdächtigungen führen. Aber das ist eben dieses Unfassbare, dass der ganze Wald voll Polizei ist und 800 Meter weiter passiert eben der nächste Doppelmord. Die werden dann zwei Wochen später oder so gefunden, natürlich auch vermisst gemeldet, bei Nachsucharbeiten. Wenn man irgendwie sagt, na, die ersten Opfer, welchen Weg haben die genommen, vielleicht hat der Täter was weggeschmissen und so, dann geht die Polizei also durch diesen Wald durch und sagt, oh, da liegen ja die Nächsten. So, und das ist einfach, dass die Polizei, das kann die nicht glauben, dass sie so dicht am Täter war sozusagen, am ersten Tag schon. Und da brummt der ganze Polizeiapparat, da wird eben diese Sonderkommission aufgestockt, es wird halt unglaublich viel ermittelt. Und die ganzen Anwohner in der Region sind natürlich alle total paralysiert, weil die Göhrde ist ein ganz beliebtes Gebiet, wo man spazieren geht und so weiter, sich gerne aufhält. Jetzt heißt es der Totenwald, alle haben Angst, dass ihnen irgendeiner auflauert, soll ja auch grausam gewesen sein und so weiter. Naja, und das ist eben die Situation. Also alle sind in der Göhrde, keiner ist bei Birgit Meier. Hätte man es andersrum gemacht, wäre die Kiste relativ schnell gelöst gewesen.
Aber eben, wie du sagst, zu dem Zeitpunkt besteht für die Ermittler kein Grund zu der Annahme, dass das irgendwas miteinander zu tun haben könnte. Die Angehörigen von Birgit Meier, die wollen natürlich aber trotzdem weiter wissen, was mit ihr passiert ist. Und es gibt Fernsehsendungen, in denen sie um Unterstützung bitten. Aber die Polizei, die versteift sich so ein bisschen auf eine Variante, auf eine mögliche Lösung oder auf eine Person, genauer gesagt, auf den Noch-Ehemann Harald Meier. Und der fühlt sich jetzt mittlerweile ziemlich unter Druck gesetzt.
Man hat gesagt, ja, dann geben Sie es doch jetzt endlich mal zu. Ich sage, ich kann nicht zugeben, was ich nicht gemacht habe. Dann geben Sie doch zu, dass Sie das im Affekt gemacht haben. Ich sage, wissen Sie, wenn ich das im Affekt gemacht hätte, dann könnten Sie sicher sein, dann wäre ich Manns genug gewesen, dann hätte ich das auch gesagt.
Und der Harald Meier hat aber eine ganz andere Vermutung und äußert die auch der Polizei gegenüber. Einen ganz konkreten Verdacht. Welcher ist das, Björn?
Ja, also bei Harald Meier im Betrieb gibt es ja noch diese Freundin von Birgit. Und die haben ja telefoniert am Abend ihres Verschwindens. Und die kommt also zu ihrem Chef und sagt, ah, Herr Meier, ich muss Ihnen da was sagen. Ich habe ja noch mit Birgit telefoniert. Das geht mir gar nicht aus dem Kopf. Sie hat da was erwähnt. Und zwar hat sie gesagt, sie habe wohl den Hausfreund ihrer Nachbarin übernommen. Und da habe ich nachgefragt, und was meinst du damit? Und so, ja, die hat doch einen Gärtner. Wir haben ja immer scherzhaft gesagt, das ist ihr Hausfreund, das ist so ein blonder, hübscher und so. Und der war auch neulich bei mir und hat hier geklingelt und hat nach einer Adresse gefragt. Aber das war nur ein Vorwand. Ich wusste ja ganz genau, dass er die Adresse schon hat. Also ich glaube, der will was von mir und den könnte ich jetzt quasi so übernehmen, so ungefähr. Und dann hat die Freundin noch gesagt, ja, das ist doch ganz nett, mach das doch, ist doch ein attraktiver Typ und dann bist du auch nicht so allein und so. Und dann hat sie wohl noch gesagt, nee, der ist ja verheiratet und der ist auch gar nicht mein Fall. Und dieser Schönling mit so einem ganz merkwürdigen, ganz stechenden Blick, der heißt Kurt Werner Wichmann und lebt mit seiner Frau nicht weit entfernt. Und der ist eben ja, der Gärtner der Nachbarin, der Aushilfsgärtner. Aber er kennt Birgit Meier, sie ist ihm schon mal aufgefallen. Er war auch auf mehreren Partys von dieser Nachbarin und hat Birgit Meier da auch schon mal in stark angetrunkenem Zustand sozusagen rüber ins Nachbarhaus wieder zu sich nach Hause gebracht. Das heißt, er kennt sich möglicherweise in diesem Haus auch ein bisschen aus. Und er ist eben ein Mann mit einem heftigen Vorstrafenregister.
Was hat er denn? In welche Richtung geht das, diese Vorstrafen?
Also ich glaube, wenn man den jetzt mal wirklich genauer betrachtet, und das werden wir nachher ja noch tun, dann ist er eigentlich ja, ein Kind der Gewalt, also narzisstisch, aber auch sadistisch. hat Spaß am Quälen. Er soll in frühester Jugend schon Tiere gequält haben. Das wird sich später durch Ermittlungen herausstellen, eben von Klassenkameraden, die berichten. Mit 14 begeht er dann die erste Straftat, und zwar im Haus seiner Eltern. Da gibt es Untermieter, die in so einer Souterrain-Wohnung wohnen, eine junge Frau und ein Säugling. Und als der Mann morgens zur Arbeit ist, bricht Kurt Werner mit 14 Jahren da ein, schneidet ein Loch in die Scheibe, greift dann durch, öffnet das Fenster, geht rein, hat also ein großes Messer dabei, geht dann auf diese Frau zu, die eben schläft, und dann kniet er auf ihr und würgt sie. Und davon wacht sie auf, kriegt keine Luft mehr, wacht auf und guckt ihm direkt in die Augen. Dann versucht sie irgendwie zu schreien und sich loszumachen oder so. Irgendwie lässt er dann von ihr ab, als sie diesen Blickkontakt haben. Sie ist also völlig fassungslos natürlich und geschockt. Und er steht dann auf und wendet sich so langsam der Wiege zu, wo der Säugling drin liegt. Und da kommt Leben in die Frau. Sie schreit dann und dann sagt sie irgendwie, was willst du von mir? Ich habe dir doch nichts getan und so. Und dann zischt er, hau ab, sei still. Und dann ist er plötzlich verschwunden. So, das mit 14 Jahren. Und dafür bekommt er damals eine Jugendstrafe. Er ist sowieso in Jugendheimen und so weiter, weil die Eltern mit ihm irgendwie nicht klarkommen. Aber da wird er das erste Mal so richtig aktenkundig. Man hält ihm dann aber zugute, dass er angeblich nur was klauen wollte. Sie sei wach geworden, so schildert er das. Und dann habe er aus Angst, dass sie schreit, ihr den Hals zugedrückt. Aber eigentlich war es andersrum. Also dieses Würgen, dieses vielleicht auch töten wollen, jemanden Todesangst versetzen, das war sein Motiv, das werden wir später auch noch rausfinden, auch bei anderen Fällen. Und das macht er mit 14. Und dann geht das so weiter. Also dann fährt er durch den Wald und dann greift er einer Joggerin an den Busen und dreht dann mit seinem Fahrrad um, kommt wieder auf sie zu und die vertreibt ihn durch Steinwürfe. Also da hat sie ihn dann offensichtlich irgendwie eingeschüchtert. Aber dieses Sexualisierte und dieses Gewalt gegen Frauen und wenn sie alleine sind, die angreifen, das steigert sich dann noch. Dann kommen mal Polizeibeamte ins Haus und wollen ihn eben zu irgendwas vernehmen. Er hat ein Kleinkalibergewehr und steht am oberen Fenster und zielt auf die. Daraufhin muss er dann fliehen und dann schießen sie auf ihn. Er kriegt dann einen Streifschuss am Unterschenkel ab. Also er hat offensichtlich auch Auseinandersetzungen mit der Polizei, die für ihn offensichtlich auch der Feind ist. Da gibt es eigentlich so die erste heftige Tat, das ist 1970, da ist er mit seinem Auto unterwegs und beschließt, eine Anhalterin zu vergewaltigen. Und er kommt dann irgendwie aus Hamburg, hat da was getrunken oder so, fährt dann so ein bisschen in der Lüneburger Gegend umher und sucht sich jemanden aus und nimmt die dann mit. Und dann fährt er auf den Waldweg und vergewaltigt sie eben, würgt sie dann, bis sie dann tief bewusstlos ist, er denkt, sie wäre tot, schmeißt sie in den Kofferraum und fährt dann wahrscheinlich Richtung einer Mülldeponie, wo er sie wohl vergraben will. Und die junge Frau, Gott sei Dank, ist eben nicht tot und tastet in der Dunkelheit im Kofferraum um sich und findet einen Spaten. Und dann macht er den Kofferraum auf. Sie versucht, ihn mit dem Spaten zu schlagen und zu überwältigen. Das klappt aber nicht. Er knallt den Deckel wieder zu. Und als er den Deckel wieder aufmacht, hat er eine Pistole in der Hand. Aber dann sagt er irgendwie, ja komm, setz dich auf den Beifahrersitz und so. Und dann reden sie. Und dann redet sie um ihr Leben. Also dann verwickelt sie ihn in Gespräche und so. Und irgendwie ist die Situation dann zu Ende. Also diese Angst und diese Panik und so, die er offensichtlich auch genießt, die ist dann irgendwie weg. Und es findet so ein komisches Gespräch statt. Und dann fährt er sie sogar noch in ihr Heimatdorf. Sie zeigt ihn natürlich an. Es wird dann irgendwie eine Fahndung ausgelöst. Gibt auch Zeitungsartikel, ne, der unbekannte Sexualstraftäter und so, Vergewaltiger. Und dann stellt er sich, also er geht zur Polizei und sagt, er will da mal was richtigstellen. Also das heißt, er ist so eitel, dass er sich selber meldet und irgendwie meint, er muss jetzt reagieren auf diese Tat. Völlig bescheuert, aber das führt natürlich dazu, dass er vor Gericht gestellt wird und verurteilt wird und wegen Vergewaltigung und eben versuchten Totschlags, meine ich, dann auch irgendwie in den Knast kommt und da auch ein paar Jahre sitzt.
Also das ist Kurt Werner Wichmann, der Gärtner der Nachbarin. Das ist ja doch echt gravierend, was da zum Vorschein kommt. Die Frage ist jetzt, kriegen die Ermittler das auch mit? Sehen die das? Gehen die dem dann aufgrund dieses Vorstrafenregisters intensiver nach? Oder befragen die ihn? Hat er ein Alibi für die Zeit am 14. August?
Nee, also wenn man das hört, kann man das nicht glauben oder wenn man das liest. Also was passiert ist Folgendes. Die Polizei, also ein oder zwei Ermittler, die sich überhaupt nur mit diesem Birgit-Meyer-Fall beschäftigen, die nehmen diese Aussage von der Frau da auf. Aha, ja, der Hausfreund, der Nachbarn, aha, wer ist das? Ah, Wichmann, okay. Dann rufen die den an. Also die laden den auch nicht vor, um mal zu gucken, wie er sich denn so verhält oder so. Sondern sie rufen den an und sagen dann, Herr Wichmann, Polizei Lüneburg hier, wo waren Sie denn am 15. August und so am 16. August und am 14. abends? Ja, und dann sagt Wiechmann, ich war zu Hause. Ja, ich war höchstens mal mit dem Hund raus, aber ich war nicht länger weg. Also ich war auf jeden Fall zu Hause. Meine Frau kann das bestätigen. Ja, und dann machen die eine Notiz und dann lassen sie ihn damit laufen. Dann war's das. Und das ist was man nicht verstehen kann. Also es kann natürlich sein, dass die einfach damals voll überlastet, alle in der Görde, wechselnde Ermittler, die mal so ein bisschen diesen vermissten Fall, die Frau ist irgendwie immer noch nicht da und so, mal so ein bisschen halbherzig vorantreiben. Und vielleicht gucken die auch nicht, was hat dieser Wichmann denn so für Vorstrafen? Denn da muss ja eigentlich tatsächlich, da müssen alle roten Flaggen hochgehen. Kann gut sein, dass die das einfach nicht gemacht haben. Aber das ist natürlich total nachlässig und verantwortungslos. Und mal wieder so, dass man sagen muss, sag mal, was macht ihr eigentlich beruflich? Also es ist wirklich schlimm, wenn man das liest.
Und es dauert dann tatsächlich auch noch ein Jahr, bis dann ein anderer Ermittler kommt und dann nochmal Bewegung in diesen Fall. Wer ist das? Was macht der?
Der heißt Klaus Werner. Ich habe den auch kennengelernt. Das ist so ein gerader Typ, der aber auch ein bisschen Ecken und Kanten hat. Und wenn jemand ihm blöd kommt, dann will er auch nicht und so. Der kann auch ganz schön bockig sein und der hat einen ganz, ganz starken inneren Kompass. Und der schnappt sich diesen Fall, den kriegt er jetzt irgendwie auf den Tisch und legt dann los und sagt dann, prima, jetzt kann ich hier alleine, wie ich will, ich mache das jetzt. Und ja, ermittelt eben und denkt, als er dann eben sieht, was Wichmann für ein Vogel ist, sagt er, um Gottes Willen, da müssen wir eine Hausdurchsuchung machen. Also es spricht doch einiges dafür, dass Wichmann was damit zu tun hat. Der guckt sich auch das Haus an von Birgit Meier und wenn es eine Entführung ist, dann muss man sie ja auch irgendwie rausbringen und dann stellt er eben fest, dass es hinten an der Grundstücksgrenze so einen kleinen Waldpfad gibt und der führt, wenn man den einfach durch den Wald weitergeht, führt dann irgendwann direkt zum Haus von Kurt Werner Wichmann. Also es gibt da sozusagen auch einen Weg, wo man kaum gesehen wird. Dann überprüft er auch Harald Meier sehr genau. Und stellt sehr, sehr schnell fest, ja, Meier hätte wohl eine knappe Million D-Mark oder sowas in der Richtung gespart, wenn er eben Birgit Meier nicht auszahlen muss. Aber das war nur ein ganz geringer Teil von dem, was Harald Meier an dem Jahr als Steuerrückzahlung bekommen hat. Also es ist ein Witz. Der hat so viel Kohle gehabt, der Mann. Und es gibt ja auch noch die gemeinsame Tochter und die ist ja mit der Mutter eng verbandelt. Also es gab überhaupt null Grund, Birgit Meier jetzt verschwinden zu lassen für Harald Meier. So ist der auch überhaupt nicht. Und dann haben sich eben diese ganzen Hinweise so verdichtet, dass Klaus Werner sagt, ja, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Wichmann was damit zu tun hat. Und er hat ihn ja auch kennengelernt. Also Wichmann wurde dann auch im Nachgang noch ein bisschen befragt. Und das muss wohl sehr eindrücklich gewesen sein.
Genau, das hast du in einem Interview mit ihm auch nochmal besprochen, wie er dieses Treffen wahrgenommen hat mit Kurt Werner Wichmann. Das hat er dir beschrieben.
Ich habe das immer so beschrieben, dass ich mein Treffen mit Herrn Wichmann so empfunden habe, als ob jemand die Tür zu einem Tiefkühl- oder Kühlraum aufmacht und dann kommt eisige Kälte heraus. Das ist so, dass ich weiß nicht, ob irgendjemand das nachvollziehen kann, der es nicht selber erlebt hat, aber das ist sowas von kalt und ich weiß gar nicht, berechnend und abweisend gewesen. Das ist ein Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, auch das überzeugt mich davon, dass er es gewesen sein könnte.
Das sagt jetzt also der neue Ermittler in dem Fall, Klaus Werner heißt er. Du hattest gerade schon gesagt, der beantragt auch eine Durchsuchung. Mhm. Bekommt er die?
Nee, die kriegt er nicht. Also der Staatsanwalt, der übrigens gar nicht weit weg von Harald Meier wohnt in der Straße, der Staatsanwalt, der sagt dann, er kann jetzt irgendwie keinen direkten Zusammenhang erkennen. Also wenn er jetzt noch weitere Beweise hätte, die jetzt nun wirklich fest auf den Kurt Werner Wichmann hindeuten, dann, aber ja, das reicht ihm nicht so. Und dabei bleibt er. Und Klaus Werner hat ja nun alles ausermittelt aus seiner Sicht, alles auf den Tisch gepackt. Und wenn dann der Staatsanwalt sagt, reicht nicht, dann musst du quasi den Aktendeckel zuklappen und musst halt warten, bis noch irgendwas Neues passiert oder musst es halt einfach lassen.
Und das ist, wie gesagt, ungefähr ein Jahr nach dem Verschwinden von Birgit Meier passiert. Im Oktober 1990 sind wir jetzt gerade und danach passiert dann erstmal nichts. Und so wird sich das jetzt in diesem Fall auch noch einige Male wiederholen, das werden wir sehen. Und dann zwei Jahre später, 1992, da gibt es dann einen neuen Hinweis. Welcher ist das?
Also es ist so, dass es in der weitläufigen Verwandtschaft von Wichmann, ich glaube der Cousin seiner Frau oder so, da gibt es irgendwie so ein Treffen. Und Birgit Meier, dieser ganze Fall und das rätselhafte Verschwinden dieser Millionärsgattin, ist da auch irgendwie Thema. Und dieser Cousin spricht jetzt den Wichmann direkt drauf an und sagt, ja, hier Birgit Meier, doch, du bist doch Friedhofsgärtner. Du hättest ja auch einfach irgendwie eine Leiche verschwinden zu lassen. So ganz flapsig. Und daraufhin wird Wichmann leichenblass, dreht sich um und verlässt den Raum. Und dieses Vorkommnis, diesen Moment, den berichtet also der Cousin der Polizei. Warum, ist mir nicht so ganz klar. Ich glaube, es gab im Hintergrund irgendwie Erbstreitigkeiten oder irgendwie hat er gedacht, der Mann seiner Cousine, der war ihm nicht ganz koscher und irgendwie vielleicht das Familienvermögen, da wollte er nicht, dass da irgendwie was abfließt oder so. Irgendeine persönliche Motivation hat er gehabt, um vielleicht dem Wichmann so ein bisschen die Polizei auf den Hals zu hetzen. Aber es hat ja geklappt. Und jetzt hatte Klaus Werner eben genau dieses Puzzlestückchen oder diesen Tropfen, der das Ermittlungsfass dann zum Überlaufen bringt. Er hatte nämlich einen neuen Ansatz. Und mit diesem neuen Ansatz konnte er wieder zur Staatsanwaltschaft gehen und konnte sagen, ich würde gern nochmal, ich möchte gern bei dem durchsuchen. Ich habe jetzt neue Erkenntnisse. Und da hat er Glück, denn mittlerweile gibt es eine neue Staatsanwältin, die zuständig ist. Und die guckt sich diesen Fall ganz anders an und sagt, boah, das ist ja ein dickes Ding. Also ich glaube, da sollten wir mal nachgucken.
Das macht er dann auch. Also der Ermittler Klaus Werner macht sich mit dem Durchsuchungsbeschluss und mit seinen Kollegen auf den Weg zu Wichmanns Haus in Adendorf, steht das. Und dort macht ihm dann die Ehefrau von Kurt Werner Wichmann auf.
Ich habe mich dann legitimiert als Kriminalbeamter und habe dann nach ihrem Mann gefragt und wollte ihm sprechen, weil ich einen Durchsuchungsbeschluss habe. Dann hat sie mir gesagt, ja, der ist zur Arbeit gefahren. Ja, und dann habe ich mich mit ihr einen Augenblick unterhalten und sind dann dazu übergegangen, dass sie ihn auf der Arbeit angerufen hat. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm das erläutert, dass ich hier bin mit einem Durchsuchungsbeschluss für sein Haus und für ihn. Und ihn doch darum bitte, dann fragte er gleich, worum geht's denn? Und darum habe ich gesagt, also das würde ich ganz gerne persönlich und nicht am Telefon, da ich ja nun auch nicht weiß, ob Sie es wirklich sind, erörtern. Wäre also nett, wenn Sie vorbeischauen würden. Wir würden auch so lange warten, bis Sie kommen. Dann haben wir eine Zeit lang gewartet und er ist nicht gekommen. Und dann haben wir losgelegt.
Und wie gehen die Beamten denn jetzt bei der Durchsuchung vor in dem Haus von Wichmann? Und vor allem, was finden die?
Also es ist eine normale Durchsuchung. Man guckt sich halt alle Räume an, man dokumentiert das, man macht Fotos, man beschreibt halt, wo man was macht. Auch Dinge, die mitgenommen werden, werden natürlich dokumentiert und so. Alles muss seine Ordnung haben. Und dann kommen sie im ersten Stock an eine Tür. Die ist mit grünem Leder bezogen und so wattiert oder so gepolstert, dass man also eben nicht lauschen kann, nicht hören kann, was dahinter passiert. Und diese Tür hat keine normale Klinke, sondern einen Knauf und ein Sicherheitsschloss. Na, und dann fragen sie Frau Wichmann, ob sie bitte mal öffnen könnte. Und dann sagt sie, nee, das ist das Büro von meinem Mann, da darf ich nicht rein. Aha, okay. Ja, das akzeptieren die dann so. Also sie hat offensichtlich keinen Schlüssel und das scheint also quasi das Reich von Kurt Werner Wichmann zu sein. Und naja, er hat es ihr verboten und sie hat ihm gehorcht. Dann lassen die das von einem Schlüsseldienst öffnen und betreten eben das Reich des Kurt Werner Wichmann, das tatsächlich sehr, sehr viel über sein sadistisches und kriminelles Innenleben offenbart.
Was genau ist da drin?
Regaleweise Pornofilme, auch sadistische Pornofilme. Es gibt Zeitschriften, auch in diesem Bereich Sadomaso. Es gibt NS-Literatur, eine ganze Menge. Ja, und dann durchsuchen sie eben noch ein bisschen weiter und finden auch Geheimverstecke. Und in diesem Geheimversteck tatsächlich ein riesiges Waffenarsenal, so muss man das vielleicht betrachten, mit unfassbar viel Munition, aber auch Fesselwerkzeuge, Betäubungsmittel, Medikamente, dann noch eine Schießweste, also so wird das immer in dem Spurensicherungsbericht beschrieben. Das muss man sich wohl wie so eine Anglerweste vorstellen mit so ganz vielen Taschen, wo man alle möglichen Sachen reinpacken kann. Und man zieht das Ding dann an und hat dann quasi alles dabei. Und in dieser Schießweste sind also alleine 100 Schuss Kleinkalibermunition, aber auch ein Rasiermesser, wo man sich dann schon fragt, was macht man mit einem Rasiermesser, außer sich zu rasieren? Vielleicht Opfern die Klamotten vom Leib schneiden, vielleicht jemanden foltern, vielleicht, also es ist sehr gruselig, was man da an Kopfkino haben kann. Aber es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, ein Rasiermesser irgendwie im Wald oder wo auch immer mit sich zu führen, wenn man damit nicht irgendwas Böses vorhat. Dann finden sie eben auch eine Handschelle, die auch später nochmal eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen wird.
Und Björn, du hast dich ja sehr umfangreich mit Kurt Werner Wichmann befasst und dann auch eben rausgefunden, dass diese Fantasien, nenne ich es jetzt mal, nicht nur in diesem Geheimzimmer versteckt geblieben sind, richtig? Die sind auch tatsächlich nach draußen gedrungen.
Ja, also es gibt Belege dafür und man muss mutmaßen, dass noch sehr, sehr viel mehr passiert ist, von dem wir gar nicht wissen. Es gab dann später Ermittlungen und die haben eben auch Zeuginnen zutage gefördert und daher beziehe ich jetzt auch meine Informationen. Es gab eben auch eine Frau, die mit ihm eine Affäre hatte. Die war verheiratet und fühlte sich eben in ihrer Ehe unglücklich. Und er hatte eine Annonce geschaltet, so eine Playboy-mäßige, so Mann mit Tagesfreizeit oder so. Und die hatten eben also so eine ganz wilde Affäre. Und dann gab es eine Begebenheit, die hat sie eben geschildert, dass sie bei ihm war. Seine Ehefrau hatte er wohl zu ihrer Mutter geschickt, damit er freie Bahn hatte. Und dann hat er sie wohl mal so probehalber an die Heizung mit der Handschelle gekettet. Sie dann, was soll das jetzt und so? Und hat gesagt, ja, wir können doch mal ein bisschen Entführung spielen. Und dann erpressen wir deinen Mann, wir fahren 2 Wochen schön weg, machen ein bisschen Urlaub, lassen uns das gut gehen. Und dann soll er Lösegeld zahlen und dann machen wir uns eine lustige Sause. Und dann hat sie gesagt, nee, komm, lass das mal hier, den Quatsch, mach mal auf. So, und dann war die Situation wieder vorbei. Aber das zeigt schon in der Blaupause, was so seine Gedanken waren, also eine wohlhabende Frau zu entführen, in seine Gewalt zu bringen, sie vielleicht auch sexuell zu missbrauchen, was auch immer. Aber da auf dieser anderen Schiene, die auch immer bei ihm mitlief, also er brauchte immer Geld, eben auch einfach Geld zu erpressen oder Geld zu generieren aus Straftaten. Und das scheint mir auch für Birgit Meier so ein Erklärungsansatz zu sein.
Und jetzt finden die all diese Schrecklichkeiten in diesem geheimen Zimmer, aber es gibt trotzdem keinen Haftbefehl, richtig?
Ja, es gibt keinen Haftbefehl, weil die Staatsanwaltschaft sagt, all diese Waffen sind natürlich Verstöße gegen das Waffengesetz oder so, wobei Kleinkaliber durfte man haben, jedenfalls soweit ich das weiß. Aber diese ganzen Waffen und dieses ganze Zeugs, das ließ sich nicht einer konkreten Straftat zuordnen. Also man wusste einfach nicht, hat er damit was gemacht oder hat er damit nichts gemacht oder wollte er nur. Und so lange, wie eben das so ist, also wie er halt irgendwie ohne Ende Sachen hortet, aber eben man nicht sagen kann, steht da ein Verbrechen dahinter oder nicht, hat die Staatsanwaltschaft damals entschieden, haben wir keinen Haftgrund. Außerdem hat er ja eine Frau und er hat ein Haus und er hat eine Arbeit und so. Tja, da kann man ihn jetzt nicht zur Fahndung ausschreiben. Aus heutiger Sicht finde ich das haarsträubend und fürchterlich daneben. Und natürlich Wolfgang Sielaff und seine ganze Truppe auch, ist ja klar, weil wir reden ja hier immerhin von Verdunklungsgefahr. Er kann Beweise vernichten in der Zwischenzeit. Er war auf der Flucht, er hatte gesagt, er kommt. Er erschien nicht, sondern haute ab. Das sind alles so Sachen, wo man eigentlich sagen muss, hey, der wird natürlich ausgeschrieben. Aber die Staatsanwaltschaft Lüneburg damals hat es eben anders gesehen.
Genau, du hast es jetzt gerade schon gesagt. Wir haben ja auch den Ermittler Klaus Werner gehört, dass der ihn am Telefon hatte, den Wichmann, und der dann aber nicht zu der Durchsuchung erschienen ist. Also seitdem ist er auch weg. Mhm. Aber auch wenn es jetzt keinen Haftbefehl gibt, dann gibt es immerhin eine neue Ermittlungsgruppe. Und die soll jetzt das gesamte Wichmann-Grundstück nochmal unter die Lupe nehmen. Was finden die denn da noch so?
Naja, denen ist schon klar, dass sie hier eigentlich einen schweren Jungen da vor sich haben, der einfach für unfassbare Verbrechen in Frage kommt. Und deswegen gehen die da richtig mit großem Besteck ran. Also das Organisieren dauert ein paar Wochen, aber dann haben sie da die Tatortgruppe des BKA. Das ist also deutschlandweit, sind das die besten Kriminaltechniker und Spurensicherer, die man sich so vorstellen kann. Und die durchsuchen das ganze Grundstück. Auftrag ist zum einen, weitere Waffen zu finden, weil das vermutet wird. Und zum anderen auch Hinweise auf Birgit Meier und vielleicht Kleidung, die sie noch anhatte oder irgendwas, was also da in diesem Fall weiterhelfen würde. Naja, und dann wird dieses ganze Grundstück durchsucht und das geheime Zimmer eben auch nochmal. Und dann stöbern die mit diesen Stöberstangen, da stochern die so im Untergrund rum und mit Metallsuchgeräten und so. Und auf einmal kommen die am Hang, das Haus liegt an so einem Steilhang, so einem Erdhang, da piept das. Und dann fangen die an zu buddeln und dann kommt auf einmal rotes Blech. Und dann buddeln die weiter und dann taucht ein roter Sportwagen auf. Also ein Ford Probe, das war so ein schnittiges amerikanisches Sportwagenmodell. Und den buddeln die da Stück für Stück aus dem Hang. Und erstaunlich schlecht natürlich, weil wer hat in seinem Garten vergraben einen Sportwagen?
Das klingt wirklich unglaublich, aber man kann sich das tatsächlich angucken. Es gibt Polizeifotos von diesem ausgegrabenen Sportwagen und auch eine 3D-Animation von Wichmanns Wohnhaus mit dem Geheimzimmer, mit dem sogenannten. Und das alles ist in einem dreiteiligen Film von Björn Platz zu sehen. Der Menschenjäger Eiskalte Spur heißt diese Reihe. Und die ist in der ARD-Mediathek zu finden. Einen Link dorthin gibt's im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. Am 30. März 1993, während Wichmann auf der Flucht ist, da verursacht er dann in Lüneburg einen Unfall mit einem Mercedes, den er selber als gestohlen gemeldet hat. Ist das denn jetzt der Moment, in dem die Handschellen klicken?
Nee, natürlich nicht. Der ist ja nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Und deswegen fällt das auch gar nicht weiter auf. Nachts ist er unterwegs und irgendwie hat er dann, glaube ich, sogar auch noch Tabletten genommen, ist so ein bisschen von der Rolle, also wirkt ganz merkwürdig. Aber er fährt mit seinem Mercedes halt irgendwie ein parkendes Auto an. Und dann wird die Polizei aufmerksam und dann hält sie ihn eben an und dann gucken sie aufs Kennzeichen und sagen, ach, der Wagen ist ja quasi als gestohlen gemeldet, kann ja gar nicht sein. Von einem Kurt Werner Wichmann, das soll der Besitzer sein. Und dann gucken sie und sagen, ach, das sind ja Sie, Herr Wichmann, wieso sitzen Sie denn in Ihrem gestohlenen Auto? Und dann hat er irgend so eine dubiose Erklärung und er konnte nicht schlafen und er hätte irgendwie Schlaftabletten genommen oder irgendwas anderes und er sei ruhelos und ach, keine Ahnung, er redet sich raus. Aber da er ja nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist, klicken hier keine Handschellen, sondern die Polizei nimmt das auf. Er kriegt wahrscheinlich eine Verwarnung dafür oder irgendwie wird das jedenfalls zu den Akten genommen und dann weiterverarbeitet. Das ist ja auch die Verkehrspolizei, die jetzt hier irgendwie zuständig ist. Und dann war's das. Dann fährt er einfach weiter.
Und fährt und zwei Wochen später kracht's dann aber nochmal, salopp gesagt, ne?
Ja, in der Nähe von Heilbronn. Da hat er dann einen relativ schweren Verkehrsunfall. Da wird er auch ein bisschen verletzt. Und die Polizei da unten, die ist ein bisschen pfiffiger als die Lüneburger, machen ihren Job ein bisschen besser. Die gucken auch noch mal genauer ins Auto und finden dann Teile einer Uzi-Maschinenpistole und so etwa 100 Schuss Munition. Und für die reicht das, um den mal in Untersuchungshaft zu stecken, diesen Wichmann. Und dann melden sie eben nach Lüneburg, wir haben ja einen, ne? Der gehört eigentlich zu euch. Und der sitzt jetzt hier bei uns in U-Haft und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ja, dann ist er sozusagen endlich mal in Haft. Man muss dazwischen vielleicht noch einen kleinen Vorfall erwähnen, einen kleinen einschieben. Er hat nämlich zwischendrin noch einen Drohanruf bei Harald Meier gemacht. Der hat bei ihm in der Firma angerufen und hat ihn tatsächlich am Telefon regelrecht bedroht. Und im Nachhinein glauben dann sowohl Harald Meier als auch Wolfgang Sieler, vielleicht Wichmann diese Maschinenpistole eben sich besorgt hat, offensichtlich aus der Schweiz, also irgendwo ist er über die Grenze gefahren, um sich eben zu rächen für diese Fahndung und für diesen Druck und so weiter. Er wollte da möglicherweise eben an Harald Meier sich rächen. Jedenfalls sieht Harald Meier das nur heute.
Und jetzt ist er da also in Baden-Württemberg erstmal. Und die Lüneburger Ermittler, die kommen dann auch dahin. Die fahren nach Baden-Württemberg, um Wichmann zu vernehmen. Was passiert da? Wie äußert er sich zu den Vorwürfen?
Ja, die fahren da runter und haben einen Beschluss, einen richterlichen Beschluss, dass sie ihm Blut abnehmen können. Das immerhin. Und das ist auch gut, weil wir dadurch eben auch heute noch die DNA von Wichmann haben. Das machen sie und dann befragen sie ihn. Und Wichmann sagt, er hat dazu bestimmt einiges zu sagen, aber dazu wird er sich nur äußern, wenn er jetzt also in den Norden verlegt wird, weil er hat ja seine Frau und auch seinen Bruder und der hat da noch eine Firma und das, ne, die brauchen ihn alle und so weiter und dann wird er sich einlassen und außerdem sei da auch gar nichts dran. Aber wenn die ihn jetzt also nicht nach Norden verlegen, dann sagt er nichts. Und da sagen die Beamten dann, ja, tut uns leid, das können wir Ihnen nicht garantieren, Herr Wichmann, und fahren dann quasi unverrichteter Dinge wieder los.
Und dann passiert noch was Gravierendes in der Folge. Der bleibt da nicht einfach im Gefängnis sitzen, sondern der fasst einen folgenschweren Entschluss, möchte ich sagen.
Genau, also Wichmann weiß offensichtlich, dass sein Spiel aus ist. Also er erwartet geradezu, dass die Lüneburger Polizei bei ihm auf dem Grundstück Belege dafür findet, dass er Birgit Meier ermordet hat und vielleicht noch viel Schlimmeres. Und deswegen beschließt er jetzt, sich umzubringen. Er sitzt also, er hat erst eine Doppelzelle, dann zieht er sich nackt aus und belästigt den Mithäftling. Und daraufhin kriegt er eine Einzelzelle, da hat er also seine Ruhe. Dann fängt er an, er hat seinen eigenen Gürtel hat er behalten, dann hat er noch einen zweiten mit der Anstaltskleidung bekommen. Jetzt bastelt er sich also quasi einen Strick da draus, legt ihn um den Hals, schreibt einen Abschiedsbrief vorher noch, der voll mit Hinweisen ist, versteckten und Botschaften offensichtlich an die Familie, so verklausulierte Sachen. Und dann versucht er sich zu erhängen. Und dann geht dieser Abschiedsbrief perfiderweise dann noch weiter. Dann sagt er, ja, mir schmerzt der Hals und so, ich hing schon am Bettgestell und dann ist die Gürtelschnalle gebrochen, aber jetzt muss es doch werden und so. Und dann geht es noch so anderthalb Seiten mit weinerlicher Selbstbeweihräucherung weiter und so. Und dann entschuldigt er sich noch bei seiner Frau, dass er ihr Leben vergurkst hat. Auf jeden Fall kann man aus diesem Schreiben eine ganze Menge ablesen. Und dann hängt er sich auf. Und damit ist er dann tatsächlich tot. Er wird dann eben gefunden und das ist dann eben amtlich bestätigt. Und damit enden eben auch alle Ermittlungen gegen Kurt Werner Wichmann.
Sein Tod hat noch weitere Konsequenzen. Du hast mit dem damaligen Leiter der Staatsanwaltschaft Lüneburg auch ein Interview geführt, Gerhard Berger. Der ist inzwischen verstorben. Der hat dir auch erklärt, welche Konsequenzen das jetzt hat, dass Wichmann eben nicht mehr am Leben ist.
Wenn ein Tatverdächtiger verstorben ist, dann kann man gegen ihn nicht mehr die öffentliche Klage erheben. Und damit sind die Ermittlungen automatisch beendet, sodass hier das Verfahren gegen den Beschuldigten Kurt Werner Wichmann einzustellen war.
Mit dem Tod von Wichmann könnte man jetzt auch denken, dieser Fall ist zu Ende erzählt. Es darf nicht gegen Tote ermittelt werden. Das ist aber bei weitem nicht der Fall, denn im Jahr 2003, wir machen einen großen Zeitsprung, 10 Jahre, bildet sich dann eine private Ermittlungsgruppe um Wolfgang Sielaff, also Birgit Meyers Bruder. Er war ja, hattest du schon erzählt, Polizeivizepräsident in Hamburg und das bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002. Und jetzt nimmt er diesen Fall also nochmal privat in die Hand, weil er nicht akzeptieren kann, dass der Fall seiner Schwester ungelöst bleibt, ja?
Ja, sowas ist einfach immer eine ganz, ganz schreckliche Wunde. Also das gilt für alle Familien oder vermutlich alle Familien. So ein Verbrechen, das zerreißt Menschen. Und wenn der Mensch nicht gefunden wird, der weg ist, dann bleibt das. Man schläft damit ein, man wacht damit auf. Ich kenne da noch mehr Beispiele, wo Leute einfach auch daran zerbrechen, Ehen zerbrechen und so weiter. Das bleibt einfach eine offene Wunde in dieser Familie. Und natürlich kann Sielaff das nicht akzeptieren. Und zum Glück ist Sielaff aber vom Fach. Also der kann das beurteilen und der ist eben nicht sozusagen den Ermittlungsbehörden ausgeliefert und muss hoffen, dass die das gut machen, sondern der kann selber. Der kennt eben auch einfach die Creme de la Creme der Ermittler, weil er eben selber dazugehört und alle ihn sozusagen ja auch sehr, sehr respektieren für das, was er schon geleistet hat. Also er ist wirklich einer der strahlenden Figuren in der Kriminalistik. Das befähigt ihn dann eben, sein eigenes Ermittlerteam zusammenzustellen und dann nochmal loszulegen.
Und trotzdem waren jetzt alle nicht nur begeistert, dass er privat die Ermittlungen in seine Hand nimmt. Vor allem nicht die Kollegen in Lüneburg, daran erinnert sich Wolfgang Sielaff.
Das Gespräch hatte eigentlich im Grunde genommen gleich von vornherein diesen Charakter, dass ich merkte, ich stoße da auf eine Mauer, die ich nicht durchdringen kann. Also die ganze Körpersprache war eher auf Ablehnung. Also nicht etwa hier auf Aufgeschlossenheit, Kooperation, Neugier. Wäre auch vielleicht nochmal ganz wichtig, was hast du denn da alles, was wir vielleicht nicht oder wo wir sonst hier an Karren fahren, könnte man ja so offen drüber reden, so wie ich das jetzt hier tue. Das war aber nicht der Fall. Es war eher so ein eisiges Schweigen.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, der stellt sich eine Gruppe zusammen, der Wolfgang Sielaff. Und die ist auch recht hochkarätig. Wer ist da drin?
Also somit der wichtigste ist Reinhard Zedor, der ist auch ein ehemaliger LKA-Chef, also hat Sielaff sozusagen nachgefolgt in diesem Job, also auch ein sehr, sehr hochklassiger Ermittler. Dann gibt es noch eine Kriminalpsychologin, die mehr im Hintergrund bleibt. Dann gibt es Klaus Püschel als wirklich eine Rechtsmedizin-Koryphäe. Dann gibt es Gerhard Strate als ein Strafverteidiger, der eben auch mit Akteneinsicht und Ähnlichem eine ganze Menge bewirkt und auch wieder immer Akten beschafft. Dann gibt es Martin Kühnke, der war mal der Leiter der Hamburger Staatsanwaltschaft. Also er hat wirklich auf hoher Flughöhe die Champions League da versammelt. Und alle machen mit, weil alle sie das Schicksal eben von dieser Familie so berührt und weil sie ihm helfen wollen und weil sie auch nicht fassen können, was da in Lüneburg alles versäumt worden ist.
Diese Gruppe nennt sich dann auch selbst das Kernteam und die gucken nochmal in die Akten und vor allem gucken die sich aber nochmal das Grundstück von Wichmann an und dort um. Was hoffen sie denn da zu finden? Immerhin ist Wichmann ja schon seit 10 Jahren tot.
Ja, aber es gibt den Abschiedsbrief von Wichmann und in diesem Abschiedsbrief hat er mehrfach betont, haltet mir Haus und Hof zusammen. Und sogar wenn es nötig sein sollte, dann soll der Bruder auf sein Erbe verzichten oder so. Haltet mir Haus und Hof zusammen. Und das war eben so ein Alarmzeichen für Sielaff und die Truppe. Dieses Haus, das muss wahnsinnig wichtig sein. Dieses Grundstück, das muss wichtig sein. In diesem Grundstück oder auf diesem Grundstück werden wir möglicherweise eben was finden. So, das war für sie sonnenklar. Und dann fahren die einfach dahin. Mittlerweile hat das Haus einen neuen Besitzer. Dieser neue Besitzer ist der zweite Mann von Wichmanns Witwe. Also Wichmanns Witwe hat nochmal geheiratet und ist dann irgendwann gestorben. Und der Mann, den sie geheiratet hat, der lebt noch in diesem Haus. Und dann ist es eigentlich ein glücklicher Umstand, dass der schlecht gucken kann und immer blinder und blinder wird und deswegen auch eigentlich sich nur im Erdgeschoss aufhält. Das obere Stockwerk benutzt er fast gar nicht und vor allen Dingen nicht Wichmanns geheimes Zimmer. Das benutzt er nur als Abstellkammer. Und da findet sich jede Menge Zeugs von ihm, aber da findet sich eben auch noch alles, so wie damals, was Wichmann da hat stehen lassen. Das heißt, es finden sich die ganzen Pornos, die ganzen rechtsextremen Schriften, die Waffen natürlich nicht mehr, das ist alles weg, aber die Geheimverstecke, all das gibt es noch. Und jetzt hat Wolfgang Sielaff eben die Chance, selber da reinzugehen und noch zu gucken, okay, von dem, was noch da ist, was kann man davon auswerten? Was kann man da für Rückschlüsse ziehen? Was hilft ihm irgendwie weiter? Was könnte Hinweise geben?
Und du selbst warst auch mit Wolfgang Sielaff und mit Rainer Zedor in diesem Raum. Wie hat das auf dich gewirkt?
Also ehrlich, ist das schon ganz schön spooky. Also wenn du da drin stehst, so ein langgezogenes Zimmer, zwei Dachschrägen rechts, links, alles so vertäfelt mit Kiefernholz. Die ganzen Regale waren noch da, die heftige NS-Literatur war nicht mehr da, die Pornos auch nicht. Das hatte die Polizei mittlerweile dann alles abgeholt. Aber das ist schon ganz schön schräg. Du kannst die Geheimverstecke noch sehen. Du siehst im Schreibtisch, wo da eben die Fassade wegzuklicken ist. Und dahinter ist dann Raum für Gewehre und Waffen und so weiter in der Wand hinten. Dann gibt's eine Abhöranlage, wo man wahrscheinlich die Untermieter belauscht in deren Schlafzimmer und solche Sachen. Da kommen die Drähte aus der Wand. Und wenn du dann da drin stehst und du weißt einfach, was das für ein Typ war, das ist schon total gruselig. Und dann standen da auch noch Fotos von ihm rum. Da war er dann in so einer ganz unschuldigen Pose, schmuste Wange an Wange mit seiner Frau. Und wenn du dem in die Augen guckst, dann wird dir echt kalt.
Wolfgang Sielaff hat auch ein Fazit gezogen zu diesem geheimen Zimmer. Das fällt sehr sachlich aus.
Alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass er tatsächlich hier ein Reich hatte, in dem wahrscheinlich schwerste Verbrechen geplant wurden. Ob hier auch welche verübt wurden, wissen wir nicht. Ja, für mich kristallisiert sich da ein Mensch heraus, der nicht nur zwei Gesichter hatte. Möglicherweise hatte der sogar mehrere. Einmal war es der Sunny Boy, sag ich mal, der immer schnieke in Zeug, gut frisiert und so weiter durch die Gegend ging, der auch Schlacht sozusagen bei Frauen hatte. Und auf der anderen Seite eben dieser dunkle Typ, der offenbar auf Menschenjacht auch war, der offenbar auch nachts unterwegs war. Demzufolge hatte er beispielsweise in seinem Auto einen Schlafsack, hatte was zu essen und zu trinken dabei und hatte Kartenmaterial, das darauf hindeutete, dass er also nicht nur hier in der Region in Gange war, sondern auch wahrscheinlich in anderen Teilen Deutschlands.
Das heißt, die Gruppe von Wolfgang Sielaff und den anderen ist also der Meinung oder sie vermuten, dass es noch eine Vielzahl anderer Verbrechen gibt, die auf das Konto von Wichmann gehen und dass es Zusammenhänge gibt, von denen man bislang nichts weiß und die es aber noch zu prüfen gilt.
Ja klar, also Wichmann ist ja einfach so angelegt, so wie er Verbrechen begangen hat, von denen man weiß. Also 1970 das letzte schwere Verbrechen und dann 1989 eben in kurzer Zeit die Göhrde, da können wir mal vorgreifen, daran ist er beteiligt und eben Birgit Meier. Da kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass da vor und danach nicht auch was gewesen sein sollte. Also das ist ja einfach sehr unwahrscheinlich. Aber erstmal gucken natürlich die Ermittler gar nicht so sehr nach anderen Fällen, sondern erstmal gucken sie hauptsächlich nach Birgit Meier, weil das ja auch einfach die Triebfeder ist. Aber natürlich, das sind Kriminalisten, ne? Also die gehen nicht einfach an irgendwas vorbei, sondern die versuchen auch das aufzuklären, weil auch da immer Schicksale dranhängen.
Schauen wir nochmal auf die Chronologie der Ereignisse. Im Sommer 1989 werden zwei Paare in der Göhrde ermordet. Kurz darauf verschwindet Birgit Meier aus ihrem Haus. 1993 begeht dann Kurt-Werner Wichmann Selbstmord. 2003 gründet der Bruder des Opfers Wolfgang Sielaff seine private Ermittlergruppe. Das sind inzwischen also 14 Jahre, die seit dem Verschwinden vergangen sind. Wolfgang Sielaff redet auch immer wieder auf die Lüneburger Polizei ein, dass sie doch bitte endlich neue Ermittlungen anfangen sollen. Und offenbar kann Wolfgang Sielaff im Jahr 2015, also nochmal 12 Jahre später, den neuen Mann an der Spitze der Lüneburger Polizei überzeugen. Er heißt Robert Kruse.
Ich hatte in der Zwischenzeit auch mit Wolfgang Sielaff in der ersten Dekade dieses Jahrtausends schon einmal Kontakt in Sachen Birgit Meier. Wir haben uns getroffen, haben darüber gesprochen. Und als ich nach Lüneburg kam und hier Polizeipräsident wurde, wurde er vorstellig und hat dann tatsächlich einige Aspekte auch dieses Falles Birgit Meier uns eröffnet, wo ich gesagt habe, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal hinzugucken.
So, und Robert Kruse, der neue Polizeipräsident, der gründet dann auch eine neue Ermittlungsgruppe zum Fall Birgit Meier. Mit einem erfahrenen Kriminalisten an der Spitze, der kommt aus einem ganz anderen Teil Niedersachsens, ist also unvoreingenommen. Wie gehen er und seine Kollegen da jetzt vor?
Die sichten erstmal, was es an Akten noch gibt. Und es gibt ja unterschiedliche Verfahren. Also es gab irgendwie das Vermisstenverfahren Birgit Meier, dann gab es irgendwie Ermittlungen gegen Harald Meier, dann gab es nochmal eine Cold Case-Einheit zwischendrin, die auch nochmal geguckt hat, aber nur zu dem Schluss kam, Harald Meier wird es wohl gewesen sein. Also unterschiedliche Aktenbestandteile, und dann gab es leider auch noch einen Wasserschaden bei der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Also vieles ist weg, keine Fotos mehr und so. Also ein tatsächlich ziemlich löchriger Flickenteppich. Das führen die alles zusammen und dann gehen die jede Spur nochmal bis zum Ende. Also die gucken, sind wirklich die Waffen vernichtet und haben wir wirklich eine Bestätigung? Oder steht nur, soll passiert sein, aber vielleicht gibt es sie doch noch irgendwo. Das machen die konsequent und irgendwann werden sie dann tatsächlich belohnt.
Inwiefern? Wo werden sie fündig?
Also es gibt den Hinweis auf eine Handschelle. Eine Handschelle in dieser Schießweste, die in einer hinteren Tasche gesteckt haben soll. Und da ist damals auch schon beschrieben, dass an dieser Handschelle so blutverdächtige Anhaftungen, heißt das im Polizeideutsch, also so rötlich-braune, reiskorngroße Flecken gewesen sein sollen. So ganz kleine nur. Und diese Handschelle ist damals zum Landeskriminalamt geschickt worden, nach Hannover, und der Vernichtung entgangen. Also als die Staatsanwaltschaft Lüneburg gesagt hat, kann alles weg, da hat damals niemand was vernichtet. Und dann rufen die eben in Hannover an, bei der Rechtsmedizin, und der Dr. Rothemel, mit dem ich auch gesprochen habe, gesagt, nö, ich schmeiß doch nichts weg. Das ist doch was mit einem Mord vielleicht oder so. Das braucht man doch noch. Naja, und da gibt es eben diese Handschelle und an dieser Handschelle gibt es Blut. Und das, was man damals eben nicht konnte, nämlich DNA an feinsten kleinen Geweberesten und Blut und so, das kann man heute mittlerweile schon. Und deswegen untersuchen die diese Handschelle nochmal und siehe da, ein Treffer, es ist das Blut von Birgit Meier.
Das ist jetzt ein wirklich entscheidender Moment in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Fall. Und jetzt fassen die Ermittler einen Entschluss, sie gehen auf den Friedhof.
Ja, die wollen jetzt natürlich sozusagen wirklich den vollen Erfolg. Also die wollen nicht nur bewiesen haben, was sie jetzt ja haben, dass Birgit Meier in der Gewalt von Kurt Werner Wichmann war und Wichmann der Mörder von Birgit Meier, dass er also mit ihrem Verschwinden was zu tun hat, sondern sie wollen sie jetzt natürlich auch finden. Also sie wollen es wirklich jetzt ganz zu Ende bringen. Und da Wichmann ja Friedhofsgärtner war im Nebenberuf und eben auch sich auf Friedhöfen auskannte, ist nun also die Überlegung, dass vielleicht genau um das Datum des Verschwindens von Birgit Meier herum, da sind ja Beerdigungen gewesen, dass er vielleicht nachts ihre Leiche in einem offenen, vorbereiteten Grab entsorgt hat, dann wieder Erde draufgeschmissen hat ein bisschen und am nächsten Tag hat halt irgendwie die Trauergemeinde ganz normal den Angehörigen obendrauf bestattet, ohne zu wissen, dass Birgit Meier noch da drunter ist. Also im Spielfilm hieß das dann ein Doppeldecker, so muss man sich das vorstellen. Wäre also eine prima Gelegenheit gewesen und das überprüfen die jetzt. Also die exhumieren Gräber, holen sich Durchsuchungsbeschlüsse, ich glaube es sind, weiß ich nicht, 6, 7, 8, irgendwie sowas in der Richtung und gucken, ob da eben im Erdreich mehr Knochen sind, als drin sein dürften.
Und sind sie das?
Nee, leider nicht. Darunter leiden die, glaube ich, heute noch, dass sie einfach nicht gefunden haben, weil das natürlich frustrierend ist. Da machst du wirklich eine gute Arbeit und wirst dann am Ende nicht endgültig belohnt. Das war schon blöd für die. Aber irgendwann hat die Staatsanwaltschaft in Lüneburg dann auch dieser Ermittlungsgruppe gesagt, so jetzt reicht's, ihr habt wirklich viel gemacht und mehr geht jetzt nicht.
Aber wir sind immer noch nicht am Ende, denn es gibt ja immer noch diese private Ermittlungsgruppe. Das heißt, die polizeilichen Ermittlungen, Deckel drauf, da geht es jetzt erstmal nicht weiter, aber die private Gruppe macht weiter. Wolfgang Sielaff, der Bruder von Birgit Meier und seine Kollegen. Auch die sind auf der Suche nach der Leiche. Und die konzentrieren sich da auch immer noch auf diesen Abschiedsbrief von Wichmann, wie Wolfgang Sielaff sagt.
Wenn meine Schwester irgendwo anders als dort, wo überall gesucht wurde, versteckt sein sollte, dann doch trotz aller Durchsuchungsmaßnahmen im Haus oder auf dem Grundstück. Nicht nur, dass er in seinen Abschiedsbriefen überhaupt keinen Zweifel daran ließ, wie wichtig ihm war, dass man Haus und Hof zusammenhält. Also flehentliche Bitten an Verwandte. Also ihr müsst unbedingt dafür sorgen, dass das quasi in der Familie bleibt. Bis hin dazu, dass er ja sich das Leben nicht genommen hat, weil es ihm nun im Moment gerade mal einfiel, sondern natürlich, weil er, und das geht aus den Abschiedsbriefen auch ziemlich deutlich hervor, wusste, mein Spiel ist aus.
Und im Anschluss notieren sich die Privatermittler um Wolfgang Sielaff auch Stellen auf dem heutigen Grundstück, von denen sie denken, dass sie auffällig sind. Dazu gehört auch die Garage. Was ist denn daran so komisch?
Also in dieser Garage gibt es eine sogenannte Kfz-Grube, wo man sein Auto drüber fährt und wo man dann eben unten ein Auto reparieren kann. Die ist so abgedeckt mit Holzbohlen, aber darunter ist eben wie so ein Schacht. Und diese Grube hat so eine ganz merkwürdige Tiefe. Also ich stand da drin, ich würde mal so schätzen, hüfthoch, so vielleicht 1,20 oder so. Und das ist zum Liegen aber zu tief und zum Stehen aber viel zu flach. Und da war dann die Überlegung, ob das möglicherweise nicht immer so war, ob die Grube vielleicht mal wirklich die 2 Meter, die sie normalerweise hat, mal gehabt hat. Und ob dann Wichmann Birgit Meier da reingeschmissen hat, dann vielleicht noch mit Sand bedeckt und dann eben nochmal wieder Zement oder Beton obendrauf. Hätte er alles prima machen können, weil in der Garage kann man das Tor zumachen, da kann keiner gucken. Und deswegen ist diese Grube so faszinierend für die Ermittler oder für Wolfgang Sielaff und sein Team. Und deswegen ist das auch so der Fokus, wo sie am ehesten suchen wollen.
Es wird dann auch tatsächlich mal kurz und oberflächlich in dieser Grube gesucht. Das führt aber nicht zu einem Erfolg. Und dann gibt's aber tatsächlich eigentlich einen dummen Zufall, muss man so sagen. Die Privatermittler suchen nämlich nochmal selber, nachdem die Polizei da war, richtig in dieser Grube, in dieser Garage. Und dann gibt's einen entscheidenden Moment, den beschreibt Harald Meier, der Ex-Mann von Birgit Meier.
Wir hatten die Untersuchung hier gemacht und waren am Ende der Meinung, wir würden hier nichts mehr finden können. Der Maurer ist nochmal die Treppe runtergegangen in die Grube und mit dem Haxen ist er auf eine Zementebene gestoßen, die leicht abgebröckelt ist. Ein kreisrundes Loch wurde dann eigentlich sichtbar. Wir haben etwas gefunden. Was habe ich in dem Moment noch nicht so richtig wahrhaben wollen?
Daraufhin gräbt jetzt nur noch die Rechtsmedizinerin ganz, ganz vorsichtig und trägt mit einem Spachtel den Sand ab. Und was dann folgt, ist ein Moment, der hat sich auch Rainer Zedor eingebrannt, dem ehemaligen Leiter des LKA Hamburg.
Ich stehe so an der Stirnseite. Die Rechtsmedizinerin, die liegt dann auf den Knien und ja, vorwärts so ganz vorsichtig in diesem Sand rein. Und irgendwie hebt sie so ein Stöckchen hoch. Ich höre die Gedanken so, oh, Stück Holz oder was jetzt. Guckt dann auf dieses, in Anführungsstrichen, Stöckchen und sagt, ich werd verrückt. Scheiße, Leute, ich brauche einen Moment. Das ist eindeutig menschlicher Knochen, Mittelfuß.
Und das ist jetzt natürlich ein absoluter, ja, ich kann es nicht anders sagen, Gänsehautmoment. Auch für Birgit Meiers Bruder, Wolfgang Sielaff, ist das sehr bewegend.
Als ich hier stand und die Knochen sah, da hatte ich natürlich so eine Schockwelle, die durch meinen Körper ging. Aber im gleichen, geradezu Sekundenbruchteilen auch der Erleichterung. Weil mir eigentlich deutlich war, also das dürfte mit an sich ganz in Wahrscheinlichkeit Birgit sein. Das war natürlich auch ein Fall von Trauer und ja, von Stille.
Björn, du warst an diesem Tag im September 2017 zunächst nicht selbst vor Ort. Es gibt Kameraaufnahmen von diesem Tag. Die kann man sich auch in deiner Dokumentation ansehen. Trotzdem die Frage, wie hast du für dich denn diesen Tag und diesen Moment erlebt?
Das ist schon krass. Also man hört die Rechtsmedizinerin, die dann sagt, also das hätte ich ja nie im Leben, hätte ich das ja, also das ist ja, also die, man merkt richtig, dass die da so völlig perplex ist von diesem Moment, wo sie dann wirklich einen Knochen in der Hand hält, wo dann nach, weiß ich, 25 Jahren oder noch mehr die Suche tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Und ich habe von Wolfgang Sielaff dann eine WhatsApp gekriegt. Wir waren sowieso den ganzen Tag im Kontakt und er sagte dann immer, ja, das ist negativ, da haben wir auch nichts gefunden, jetzt machen wir in der Garage weiter und so. Und plötzlich, 14 Uhr irgendwas, kriege ich eine WhatsApp von ihm, menschliche Knochen gefunden, rufen Sie mich sofort an. Und habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Herr Sielaff, ich bin geschockt. Da sagt er, Herr Platz, wir hier auch alle. Also es ist unglaublich. Und dann bin ich echt im Tiefflug mit so einem Bereitschaftskamerateam nach Lüneburg, um dann eben noch von außen zu drehen und auch vielleicht noch Interviews zu machen oder so. Aber das war schon krass. Auf einmal ist es Wirklichkeit so.
So, jetzt die alles entscheidende Frage. Gehören diese Knochen tatsächlich zu Birgit Meier?
Ja, das kann man sehr schnell klären, denn es gibt den Zahnstatus und man weiß einfach irgendwie, welche Zähne wie versorgt sind mit Kronen und Inlays und so weiter und so weiter. Das kann man abgleichen und an dem Abend noch ist klar, das ist jetzt also tatsächlich das Skelett von Birgit Meier.
Das Rätsel um sie ist also weitgehend gelöst, aber es sind natürlich trotzdem noch ganz viele Fragen offen. Ne? Warum hat Wichmann sie als Opfer ausgewählt? Wollte er sie entführen und Lösegeld erpressen? Das hast du ja irgendwie auch schon mal als Variante genannt. Was hat sie durchmachen müssen, bevor sie gestorben ist? Oder gibt es vielleicht noch jemanden, der damit drin hängt?
Das sind halt alles so quälende Fragen, die sich auch natürlich die Familie und alle anderen stellen. Ne? Und darauf wird es auch nie Antworten geben. Also was hat sie durchgemacht, wenn man jetzt nicht am Skelett irgendwelche Schädelbrüche oder irgendwas findet, wo man dann sagt, naja, dann ist sie wahrscheinlich irgendwie erschlagen worden oder so oder an den Rippen irgendwelche Einschüsse, Stichverletzungen oder so, dann kann man einfach ganz, ganz wenig nur sagen. Und tja, der Rest ist leider, leider Fantasie. Man weiß es nicht. Die wahrscheinlichste Variante aus meiner Sicht ist eben, dass er sie erstens attraktiv fand, sie auch schon ein bisschen beobachtet hatte, zweitens wusste, sie ist wohlhabend und dann vielleicht versucht hat, da so eine Mischung aus Missbrauch, Vergewaltigung, Mord, Entführung, Geld erpressen. Ja, das ist Spekulation und das ist natürlich auch, was die Familie dann natürlich quält.
Du hast es vorhin schon mal erwähnt, dieser Mord steht offenbar auch in Verbindung mit den Göhrde-Morden. Was lässt denn jetzt darauf schließen, dass es hier eine Verbindung geben könnte?
Es ist so, dass Wolfgang Sielaff ja immer wieder seine Ermittlungsergebnisse auch der Polizei Lüneburg zur Verfügung stellt und immer wieder sagt, Leute, ihr müsst da was machen. Also er will eigentlich gar nicht selbst ermitteln, sondern er will, dass die endlich mal vernünftig ermitteln. Und so ist es eben auch Polizeipräsident Kruse, der dann noch eine weitere Ermittlungsgruppe einrichtet, nämlich die EG Göhrde. Und die beschäftigen sich halt mit den Göhrde-Morden. Und damals hat man eben in den Fahrzeugen der Opfer, in denen der Täter offensichtlich auch gesessen haben muss, weil der hat die aus der Göhrde wieder rausgefahren, da hat man Faserproben genommen. Und zwar mit Klebeband wurden die Sitze abgeklebt. Und die dann auf eine Folie aufgeklebt, sodass da auch nichts Neues im Laufe der Jahre dazwischen gekommen sein kann. Und ohne dass man das wusste, hat man natürlich auch Hautschuppen und Haare und was weiß ich nicht was, alles was da so war an Fusseln und sonst wie, hat man mit aufgeklebt. Und jetzt hat Sielaff schon ganz, ganz lange immer wieder gesagt, Leute, ihr müsst diese Folien endlich mal auswerten. Und das machen die jetzt. Die gucken das eben unter dem Mikroskop an. Das muss man sich in etwa so vorstellen, wie wenn man mit einer Lupe einen Fußballplatz absucht, nach Hautschuppen und Ähnlichem. Aber sie finden tatsächlich Hautschuppen. Und präparieren die da eben unter diesem Klebeband raus und machen eine DNA-Analyse und finden eine Verbindung. Es ist die DNA von Kurt Werner Wichmann.
Man muss hier nochmal deutlich machen und sagen, dass Wichmanns DNA in den Autos der Göhrde-Morde-Opfer gefunden wurde. Das ist kein Beweis dafür, dass er auch der tatsächliche Mörder war. Die Polizei hält es für sehr wahrscheinlich, aber es bleibt ein Verdacht. Durch diese Erkenntnis bekommen die Ermittlungen jetzt aber nochmal neuen Schwung und die Beamten durchsuchen Wichmanns Grundstück 2018 komplett. Was finden die Beamtinnen und Beamten denn da?
Also die drehen wirklich alles auf links. Die graben 2 Meter tief und nehmen auch dieses geheime Zimmer komplett auseinander. Bis hin zur Dämmung, Vertäfelung, alles, finden unfassbar viel Munition noch und weitere Seile und alle möglichen Sachen. Aber eben auch ganz, ganz viel vergrabene Utensilien im Garten, wo man sich schon fragt, warum verbuddelt jemand Damenstiefel? Warum verbuddelt jemand Handtaschen? Warum verbuddelt jemand Portemonnaies? Autoteile auch, so Kotflügel, Heckklappen und sowas in der Richtung. Auch so ein bisschen Müllentsorgung vielleicht. Aber da ist auch eine ganze Menge dabei, wenn man weiß, er hat Trophäen gesammelt, wenn man weiß, er hatte vielleicht auch einen Schuhtick, er fand irgendwie Frauen attraktiv auf High Heels. Warum verbuddelt jemand sowas? Und was sie dann tun ist, sie stellen diese ganzen Asservate, etwa 400, stellen sie ins Internet. Damit Frauen eben einfach gucken können, kommt mir irgendwas bekannt vor? Habe ich vielleicht eine unangenehme Begegnung gehabt oder wurde mir was geklaut? Bin ich vielleicht auch vergewaltigt worden als Anhalterin oder sowas in der Richtung? Oder aber ist meine Tochter verschwunden? Erkenne ich ihre Tasche wieder? Oder so irgendwas, was ihnen dann hoffentlich hilft. Und außerdem werden alle Spuren, alles was ausgebuddelt ist, in einer Spurenkonferenz von Kriminaltechnikern bewertet. Kann man da noch DNA finden oder ist das längst verrottet oder? Und dann werden die am Landeskriminalamt in Hannover mühsam nacheinander aufgearbeitet.
Inwiefern gibt es denn jetzt konkrete Hinweise darauf, dass Wichmann auch für andere Morde außerhalb von Niedersachsen als Täter in Frage kommt?
Also, ich habe mit der Polizei jetzt in jüngster Zeit auch nochmal telefoniert. Die gehen natürlich allen möglichen Sachen nach, aber de facto momentan gibt es nichts. Nichts Belastbares. Seine DNA ist in der bundesweiten Datei. Sollte er irgendwo eine Vergewaltigung begangen haben und sollte damals irgendwie zum Beispiel Sperma sichergestellt worden sein oder so, hätte man die ja. Es gibt keinen Treffer. Was nicht heißt, dass das nicht war, sondern was nur heißt, dass vielleicht Spuren noch gar nicht abgeglichen worden sind oder dass man irgendwie sie mittlerweile auch gar nicht mehr hat oder dass sie mittlerweile biologisch zerfallen sind, sodass es irgendwie nicht mehr auswertbar ist. Man weiß es nicht. Es gibt eine ganze Menge Hinweise. Es gibt eben ungeklärte Anhalterinnenmorde in Süddeutschland. Es gibt auch in Norddeutschland noch Morde von jungen Mädchen und Frauen, die aus der Disco per Anhalter zurückfahren wollten und dann verschwunden sind oder denen was passiert ist oder so. Es gibt eine ganze Menge und es gibt auch eine ganze Menge Taten, die zu Wichmann passen könnten. Aber wir reden auch über eine Zeit, in der eine ganze Menge ansonsten passiert. Also man muss sagen, da sind noch mehr Leute unterwegs, die Menschen umbringen und die Frauen vergewaltigen und missbrauchen und die auch gerade Anhalterinnen irgendwie als Opfer sich aussuchen. Das ist jetzt nicht nur ein Täter. Von daher, es ist ein großes Dunkelfeld und es ist wahnsinnig schwer, nach so langer Zeit da was zu ermitteln.
Aus diesem Kernteam um Wolfgang Sielaff gibt es auch Menschen, die dann noch weitermachen, wie Rainer Zedor. Außerdem berichten Journalisten wie Anne Kunze von der Zeit weiter über den Fall. Und bei denen melden sich dann auch Zeugen. Das und noch mehr zu den neuen Recherchen rund um die Frage, ob Wichmann noch viel mehr Menschen auf dem Gewissen haben könnte als bisher bekannt, sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der neuen ARD-Crime-Time-Produktion Der Menschenjäger, neue Spuren des Göhrde-Mörders. Dahinter stehen Maike Pommer und Elias von Salomon vom NDR. Zu finden ist der Film in der ARD-Mediathek. Und wir haben ihn in unseren Shownotes verlinkt. Und nicht nur Rainer Zedow ermittelt weiter auf eigene Faust mit einem eigenen Team, auch andere Experten beschäftigt sich mit Kurt Werner Wichmann, zum Beispiel auch eine Hamburger Rechtspsychologin. Sie werden wir auch in der neuen Staffel kennenlernen. Sie erstellt ein Psychogramm und stellt fest, dass Erfahrungen, die Kurt Werner Wichmann schon in der Kindheit durchleben musste, sich auf seine Psyche ausgewirkt haben, in der Form, dass er mutmaßlich eine Bindungsstörung und eine Psychopathie entwickelt hat und wie sich das wiederum auf sein Verhalten ausgewirkt haben könnte. Björn, nachdem du dich jetzt auch so lange mit den Fällen und Kurt Werner Wichmann beschäftigt hast, welches Bild hast du ganz persönlich von ihm gewonnen?
Ich glaube, das ist einer der gefährlichsten Menschen, mit denen ich mich je beschäftigt habe. Also der ist Sadist, der ist Narzisst, also höchst kränkbar, super eitel, der sich ja sogar bei der Polizei meldet und riskiert, dass er verhaftet wird, wenn er das Gefühl hat, dass das Bild von ihm nicht richtig wiedergegeben ist. Der ist sehr, sehr grausam. Ich glaube, er hat Lust am Morden. Er weidet sich daran, die Panik und die Todesangst bei seinen Opfern zu spüren. Das merke ich so eben aus Schilderungen. Auch, dass er irgendwie Tiere gequält hat und ähnliches. Also das ist einfach jemand, der das macht, weil es ihm Befriedigung verschafft. Und immer kombiniert mit dieser sexuellen Komponente. Und außerdem versucht er auch immer noch irgendwie Kapital daraus zu schlagen. Also ein hoch, hoch gefährlicher Mensch und ein ganz, ganz grausamer mit einer ganz, ganz großen Kälte.
Ein Rätsel, nämlich das um Birgit Meier, das konnte gelöst werden und sie dann auch beerdigt werden. Mit den vielen weiteren Fragen, die aber noch offen sind und neu aufgeworfen wurden, beschäftigt sich die zweite Staffel der Menschenjäger von Maike Pommer und Elias von Salomon, die Sie sich in der ARD-Mediathek anschauen können. Unsere heutige Recherche, über die wir gesprochen haben, hat mitgebracht unser NDR-Kollege Björn Platz. Vielen lieben Dank, Björn, für diese Einblicke und deine Schilderung.
Sehr, sehr gerne. Und ich werde es mir auch angucken, weil ich bin super gespannt, was die noch rausgefunden haben. Denn ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich mit diesem wirklich schlimmen Menschen eingehender zu beschäftigen.
Zum Abschluss wie üblich noch eine Hörempfehlung aus dem Bereich True Crime der ARD. Im Podcast Im Visier des RBB beschäftigen sich Elvira Siebert und Uwe Madel mit einem Fall aus dem Jahr 2011. Da steht in einem Waldstück im Havelland ein völlig verbranntes Auto. Auf der Rückbank des Wracks liegen die Leichen von zwei Mädchen, 9 und 10 Jahre alt. Die beiden Kinder aus Dänemark waren mit ihrem Vater auf einem Ferienausflug. Der hat den verheerenden Brand überlebt. Dann wird in den Körpern der Kinder Schlafmittel nachgewiesen, was die Vermutung nahelegt, dass es sich nicht, wie auf den ersten Blick anzunehmen ist, um einen Unfall handelt. Der ganze Fall bei unseren Kollegen von Im Visier. Den Link gibt's in unseren Shownotes. Und zwei weitere Kollegen gilt's auch noch zu erwähnen. Ingo Naumann war für die Produktion dieser ARD Crime Time Folge zuständig und David Kopp hat das Konzept verfasst. Vielen Dank auch an euch beide. Schreiben Sie uns auch gern eine E-Mail mit Kritik, Anmerkungen, Fragen an crimetime@mdr.de. Die nächste Podcast-Folge von ARD Crime Time erscheint am 13. April mit dem Titel Krieg im Schatten. Da geht es um einen Mann, der vor seinem Wohnhaus erschossen wird. Die Ermittler vermuten dahinter den jugoslawischen Geheimdienst, aber es geht auch um den Austausch von RAF-Terroristen Ende der 70er Jahre. Ein Fall, der uns zeigt, welche Auswirkungen politische Konflikte auf das Leben von jedem Einzelnen haben können. Das war's für mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anne Eichhorn.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.